Okay. Also 2. Samuel 2, Vers 12. Aber lass uns nochmal beten. Ja, ich bitte dich für mich, so für meine Stimme, dass du mir Kraft gibst, dass du, ja, dass du mich füllst mit deinem Geist und einfach mich benutzt, so auch in Schwachheit. Und ich danke dir, dass du das tust. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, so, und egal ob er stark ist oder schwach, und sie so, ja, füll uns und red zu uns. Ja, wir wollen berührt werden von dir, von deinem Geist. Ich danke dir. Amen. Also, kurzer Rückblick. Der David ist jetzt König. So ein König von Juda. Saul ist tot. Saul hat sich selbst umgebracht. Weil er ein Leben ohne Gott geführt hatte. So, und die Anfechtung dann irgendwann zu stark war. Und ihr wisst, wie es ist, so, wenn man nicht mit Gott ist oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch, so ein, wenn die Anfechtung und die Winde zu stark werden im Leben und du nicht Gott hast und du auf dich allein gestellt bist und dir kein Mensch mehr helfen kann, dir keine Ablenkung, keine Drogen mehr helfen kann, um dich wieder irgendwie hochzubringen, so, dann bist du zerbrochen. So, und dann bis zu einem Punkt, wo du einfach nicht mehr weiter kannst. Und an dem Punkt war Saul. Und Gott hat ihm so viele Chancen gegeben, so oft zu ihm geredet, so wollte ihn so oft wieder bei sich haben. So, und aber Saul, das Herz war halt hart und hat gesagt, Religion ist okay. So, und ich werde auch ein religiöser König sein. So, aber dieses Persönliche mit dir, das will ich nicht. So, ich mache mein Ding, so, und ich vertraue auf Menschenkraft und Menschenweisheit. Das war sein Fall. Und Saul hat 4 Söhne gehabt in der Zeit. Und 3 davon sind genau am gleichen Tag gestorben. Jonathan, dessen Herz genau das Gegenteil war von ihm, so, er hat gesagt, ich bin nicht religiös, aber mein Herz gehört absolut dir und ich gehe mit dir und vertraue dir. Jeden Schritt, den ich tue, bin ich bei dir. So, und die anderen 2 sind jetzt unwichtig. So, ein Sohn hat jedenfalls überlebt. Und das ist der, ich will es falsch aussprechen, Ish-Boset. Und Ish-Boset ist jetzt schon 30 oder 40, ich glaube, das hören wir heute nicht mehr, ich glaube 40. So, und ja, 40 Jahre ist er alt. So, und, aber das war so ein Weichei. Irgendwie, vielleicht war er Künstler oder wollte immer Tänzer werden. Jedenfalls ist er nicht mit dem Krieg gezogen, wie normalerweise jemand macht, der irgendwann mal Chance auf König hat. Ne? So ein erst zu Hause geblieben, so Zivi. So, und hatte anscheinend auch keine Gaben, irgendwie taktisch zu führen oder ein Volk zu leiten. So, ne? So, und der Abner, das war der Machtbefehlshaber so von Saul, seiner Streitkraft, der das Sagen hatte über alle. So, der hat sich den Ish-Boset, nachdem David König geworden ist, geschnappt und hat ihn auf den Thron gesetzt von Israel. So, und hat gesagt, so, du bist jetzt König von ganz Israel. So, und da starten wir heute. Vers 8. Abner, aber der Sohn Ners, der Heerführer Sauls, der nahm Ish-Boset, den Sohn Sauls, und brachte ihn nach Mahanachim hinüber. Und er machte ihn zum König über Gilead und über die von Aser, über Jezreel, Ephraim, Benjamin und über das ganze Israel halt. Außer Judas, weil David war schon als König eingesetzt in Judas. Ne? So, und er regierte 2 Jahre lang, nur das Haus Juda hielt zu David. Die Zeit aber, die David in Hebron über das Haus Juda regierte, betrug 7 Jahre und 6 Monate. Also der Abner hat eine ziemliche Stellung im Volk. So, weil er ist der, der immer irgendwie geleitet hat, ne? So, und die Siege nach Hause gebracht hat. Weil Saul war auch nicht gerade ein Held. Also war schon ein echt guter König, so, wenn man das so sagen kann, als König. So, aber Abner war halt so der, der die Männer so im Griff hatte. So, und weißt du, Abner wollte schon immer mehr. Das haben wir in den letzten Kapiteln schon gesehen und das werden wir jetzt noch mehr sehen. So, und Abner nimmt den Ish-Boset so sitzen auf dem Thron, aber halt nicht, damit ich wohl werde, das sehen wir auch noch, so, ich spinne mir nicht zusammen, dass nicht der König ist, ne, als Sauls Sohn, sondern so ein, dass Abner König wird. So ein, also Abner macht hier so ein bisschen Machtspiel, so ein Politik. Vers 12. Und Abner, der Sohn Ners, der zog zum Kampf aus, samt den Knechten Ischboset, des Sohns Sauls, von Mahanajim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn Zeruias, der zog heraus, samt den Knechten Davids, und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon. Und die einen setzten sich diesseits und die anderen jenseits des Teichs fest. Also es gab Spannung in Israel, unter den Juden. Israel gegen Juda. War schon immer so. Das war, ich weiß gar nicht mehr genau, ab welcher Zeit, aber ab 100 Jahre vorher waren die schon geteilt. Also in Israel und in Juda. Und Gott hat verheißen, so dass er einen König einsetzt, so der die Brüder wieder zusammenbringt. So, und der wieder ein Volk macht. So, und das wird er machen. Genau das Gleiche, was Jesus gemacht hat. So eine Einheit, egal ob Jude oder nicht Jude. Die haben sich schon immer bekriegt, aber jetzt gerade, ihr müsst euch das mal vorstellen, das Volk wartet auf einen König, David, und dann sitzt der Ischbose da, und David wieder ein Judah, und da gibt es echt Spannung, weil Gott hat David verheißen, König über ganz Israel zu werden. Und die machen jetzt hier so einen Schaukampf. So ein Kampfspiel. Das haben die damals öfters gemacht, so wenn zwei Heerführer, zwei mächtige Typen da saßen, dann haben die nicht ganze Völker miteinander vernichtet, sondern die haben halt sich 12 oder mehr oder weniger ausgesucht von ihren besten Kriegern, von der anderen Seite auch, und dann saßen sie da und haben zugeguckt. So, und wer gewonnen hat, der hat gewonnen für alle. So, eigentlich eine ziemlich coole Lösung. Wie ein Troja. Ich glaube, ich hätte trotzdem nicht ganz zugeguckt, aber nee. Vers 14. Und Abner sprach zu Joab. Und nur noch, wer es nicht mehr weiß oder noch nicht weiß, Joab ist der Befehlshaber von Davids Armee. Joab hat so Davids Männer irgendwie im Griff. Und ist ein echt super Krieger, so ein erfahrener Kämpfer. Und das ist schon lustig, weil irgendwie ist das hier auch so ein Familienkampf. Weil diese Zeruja, die da auftaucht, das ist die Schwester von David. Und Abner ist der Cousin von Saul. Also ist ein bisschen wie gute, schlechte Zeiten. Abner, der Cousin von Saul. Zeruja, die Schwester von David. Und Joab, Abisai und Asael, die werden wir noch sehen, das sind also die Neffen von David. Also ist er der Onkel von seinem Befehlshaber und von den anderen zwei Chaoten. Abisai war der, als David das zweite Mal das Leben verschont hat von Saul, wo David gesagt hat, hey komm, lass uns ins Lager runtergehen. So, David pennt dann sein Zelt, ringsherum Abner und die Männer von ihm. Hä? Saul. Und David geht mit Abisai da runter ins Zelt. Ne? Und Abisai war der, der gesagt hat, ey, ich nehme hier ist das Speer von Saul, ich bring gleich um, das ist von Gott jetzt. Ne? Also auch ein ziemlicher Draufgänger. Okay, Vers 14. Und Abner sprach zu Joab, die jungen Männer sollen sich aufmachen und vor uns ein Kampfspiel aufführen. Und Joab sprach, naja, sie sollen sich aufmachen. Dann machten sie sich auf und sie gingen abgezählt hin. 12 aus Benjamin, von den Leuten Ischboset und des Sohnes Sauls und 12 von den Knechten Davids. Und einer griff den anderen meinen Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite und sie fielen miteinander. Das muss echt lustig ausgesehen haben. Ich meine, weißt du, 24 super starke Kämpfer stehen da und die Schlacht fängt an und es scheint ein spannendes und langes Gefecht zu werden und irgendwie stechen die zu und alle fallen um. Hat keinen Überlebenden. Die Spannung steigt. so zwischen Israel und Juda. Vers 15. Da machten sie sich auf und sie gingen abgezählt hin. Hatten wir doch schon. Vers 16. Hatten wir auch schon. Vers 17. Und es entspannt sich ein sehr heftiger Kampf an jedem Tag. Und Abner und die Männer von Israel, die wurden von den Knechten Davids geschlagen. Also die wollten das jetzt ausmachen. So. Also müssen alle ran. So ein Riesengefecht. So ein. Und David mit seinen 600 Mann ist stärker als diese Riesenarmee mit all den Stämmen. Ist schon der Hammer. Es waren aber drei Söhne der Zeruja dort. Das ist die Schwester von David. Joab, sein Befehlshaber, Abisai, sein zweiter Mann und Asahel. Asahel aber, der war leichtfüßig wie eine Gazelle auf dem Feld. Also so wie ich beim Fußballspielen. Sieht super aus. Wir waren mal im Kosovo und irgendjemand kam auf die super Idee, so als Evangelisationsmittel Fußball zu spielen. Also ich kam auf die Idee, weil wir haben da ein paar Kids in der Schule kennengelernt, die sind sogar gekommen und haben mich fast verrissen. Und die spielen in Kosovo andauernd, die spielen nur Fußball. So, die machen gar nichts anderes irgendwie. So, dann musste ich damit. Ja, ich bin echt ein Niet in Sport. So, ich war das gespürt, aber irgendwie hatten sie mich noch mehr lieb. Hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Na, jedenfalls, es entspann sich ein sehr heftiger Kampf an jedem Tag. Und ja, aber ich will da irgendwas sagen, aber ich kann es nicht mehr lesen. Dann ist es nicht wichtig. Vers 19. Und Asahel jagte den Abner nach und wich nicht von Abner, weder zur Rechten noch zur Linken. Und damals war es halt so, wenn so ein junger oder alter Kämpfer es wascht, wenn irgendein Krieger hinter einem anderen Krieger hinterhergerannt ist, um den umzubringen, dann haben die sich halt diesen Anzug, diesen Kampfanzug und die Waffen, die derjenige hatte, den sie vernichtet haben, so als Trophäe mitgenommen. Und der Asahel ist ein ziemlich ehrgeiziger Typ. Hey, warte auf deine Berufung. So, weißt du, Asahel hat sich überhaupt kein Bild von David gemacht. Der möchte unbedingt die beste Rüstung gleich anziehen. Und das wird sein Ende sein. Hey, und für uns ist es genauso. Wo du hingehst in der Bibel, jeder, der irgendwie im eigenen Ehrgeiz, im eigenen Ding rennt, der wird fallen. Und Gott hat gesagt, sei du erstmal in den ganz kleinen, winzigen Sachen treu und ich, Gott, setze dich dann über Höheres. Nicht dein Pastor, nicht irgendjemand anderes, sondern ich mache das. Und wir fangen an als Christen, als Babys, sagt die Bibel. Wir sind Säuglinge, Neugeborene. Und Neugeborene vertragen kein Fleisch. Ne? So, die kommen an die Brust und dann gibt es erstmal nur Milch. Und zwar eine ziemlich lange Zeit. Und dann gibt es immer noch kein Fleisch. Dann gibt es erstmal Gemüsebrei. Und dann wird irgendwann Fleisch reingemacht, aber kein Steak oder so, sondern es wird püriert. Und irgendwann ist dann so in ein Jahr alt und kannst mit ihm zu McDonald's, haben wir jetzt gemacht. So. Weißt du, aber das dauert halt seine Zeit. Und das ist Entwicklung. Und das ist was total Normales. Kein Christ kommt neugeboren auf die Welt und ist sofort ein Leiter. Total verändert. So hat total die Weisheit und kann alles anwenden, was er weiß. Wie sind wir selbst, wenn wir zum Glauben kommen? Und die Zeit verändert uns. Als ich zum Glauben kam, habe ich noch nicht mal verstanden, was das Evangelium ist. Ich habe nur geglaubt, dass es wahr ist. Ich habe gesagt, du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden, du bist sündlos. Ich bin Sünder, klar. Und dann, okay, ich glaube. Hier ist mein Leben, ich will jetzt dein neues Leben. Aber ich habe überhaupt absolut null davon verstanden, woran ich da geglaubt habe. Es war auch Jesus nicht wichtig. Nach und nach, kam mehr und mehr Erkenntnis. Und dann musste ich lernen, das, was ich gelernt habe, anzuwenden. Hey, es ist immer Verlust, wenn wir nach höheren Dingen streben. Jesus hat gesagt, hey, willst du der Größte sein? Hey, dann musst du der Kleinste sein. Bei der Welt ist es so, wenn du groß sein willst und Leitung haben willst und gesehen werden willst, dann musst du Ja, dann wirst du bedient. Dann wirst du alles dran setzen, dass man dir dient. Ne? Dann bist du der Chef. So, und das ist auch klar. So, und wenn ich auf Arbeit bin und der Chef sagt was, dann was habe ich da dran auszusetzen? Mache ich, weil ich bin der Sklave. So, aber Jesus hat gesagt, auch bei euch ist es genau umgedreht. So, wenn ich euch zu einem Chef bestimmt habe, so, dann seid ihr der Sklave von allen. So, dann seid ihr der die ganze Zeit bedient, so, und der nicht bedient wird. Hey, und so ein Herz hat man nicht von sich aus. David hat hier, ich weiß nicht, wie lange das jetzt alles gedauert hat, insgesamt vielleicht 40 Jahre gebraucht, so, um so ein Herz zu haben. So dass Gott ihn endlich als König einsetzen kann über ganz Israel, wo das, was er verheißen hat. David wäre überhaupt nicht fähig gewesen. Als wir durch 1. Samuel sind, haben wir gesehen, durch wie viele harte Zeiten David gehen musste, und wie viele Umstände er auch bewahrt wurde, zum Teil, wo er reingefallen wäre. So wie dieser Dummkopf da, ich kann mir nur den deutschen Namen merken, Na, Nabal, so, ne, den er da gleich umbringen wollte. So. Ja, und das dauert. Also, und Asael, der wird's gleich. Ja, und ich persönlich, und das ist meine Meinung, halte überhaupt nichts von Theologiestudium. Ich finde es gut, wenn jemand Theologie studiert, dann in die Kirche oder sonst wo reinkommt und lehrt. Aber wenn er das Herz hat, das die Bibel sagt. Ne? Wenn er halt ein Hirte ist, so wenn er das Herz von einem Hirten hat, wenn er ein dienendes Herz hat und wenn er sich ausstreckt nach dem Geist und sagt, ich habe zwar jetzt ein bisschen Theorie und Geschichte gelernt, aber verstehen kann ich es nur durch dich und anwenden erst recht. Gib du mir eine Vision für die Gemeinde, für die Kirche hier oder sonst was, dann ist das super. Dann ist das ein cooles Werkzeug, wenn man so einen Zettel hat und überall hin kann. Ne? Das ist genial. Aber ich halte absolut gar nichts davon, wenn jemand 4 Jahre an der Uni geht und eine Menge Theorie weiß oder eine Bibelschule und seinen Abschluss macht und dann ankommt und als Leiter hingesetzt wird und als Pastor und dann hat das drauf. Weißt du? Hey, die Theorie ist nichts wert, absolut gar nicht. Du kannst alles wissen, aber nichts tun. Weißt du, das, was Gott uns lernen will, ist nicht das Wissen und die Erkenntnis, sondern das, was er uns lehrt und was so weh tut und so lang dauert, das ist, dass wir das anwenden können von uns aus, was er uns gezeigt hat. Ich höre die Predigten, die ich selber halte oder so, die habe ich schon tausendmal gehört. Tausendmal gelesen. Es ist immer das Gleiche. Aber es ist trotzdem immer wieder neu, weil ich sehe, ich kann es nicht anwenden. Ich kann vieles davon einfach nicht praktizieren in der Situation dann, wenn es gerade schwer ist. Hey, und dafür braucht man einen Geist. Hey, und da müssen wir uns ausstrecken und sagen, fülle uns und leite uns und lehre uns. Wenn das nicht passiert, dann hören wir uns an wie so eine komische Zimpel. Da ist überhaupt keine Macht drin. Ishboset heißt übrigens Mann der Schande. Ich hätte meinen Sohn niemals Mann der Schande genannt. Hey, aber er ist ein Mann der Schande. Er hat das gleiche Herz wie Saul, nur dass ihm der Arsch fehlt. Weißt du, und er ist eine Schande als König, eine Schande als Leiter, eine Schande als das, was er eigentlich sein müsste jetzt. Hey, David hat das richtige Herz, er hat gesagt, ich fange ganz unten an als Hirte. Hey, und überlegt mal, er war ein junger Kerl, und sein Vater hat ihn nicht geachtet. Ne, wisst ihr noch dieses Riesenfest, wo Samuel kam und gesagt hat, bring all deine Söhne her. Einer davon ist ein König. Den werde ich, oder das hat er nicht verraten, aber ne, bring all deine Söhne her, einer wird gesegnet. Ich will opfern hier, bei euch. Und David, wo war er? Er wurde nicht eingeladen. David war draußen bei den Schafen, auf der Weide. Ne? Und er opfert und guckt so und irgendwie keiner, für den er betet, ist es. Und dem Vater von David, ich sag mal, hast du vielleicht noch einen Sohn irgendwie? Und er sagt, ja, den David da. Na, dann hol ihn mal her. Und dann kommt dieser junge Kerl da an, so, der nichts anderes gemacht hat, als Schafe zu hüten. Der strahlt einfach nur so. Und der legt die Hand auf und sagt, hey, du wirst König sein über Israel, so im Geheimen. Und was macht David? Der rennt nicht los wie Asael und vernichtet Saul. Oder nutzt die Chancen, so jedes Mal, wenn er nah bei Saul ist, ihn zu erdolchen, sondern David hütet Schafe weiter, als ob nichts wäre. Mit einer riesen Verheißung hütet er Schafe. Hey, und Gott bricht ihn mehr und mehr. Und dann kommt er langsam an den Hof von Saul. Dann heiratet er eine Prinzessin, so Sauls Tochter. Ist schon mal adlig. Weißt du, aber trotzdem, er bleibt immer nur das, was er gerade ist. Und er ist zufrieden damit. So, dann verliert er Haus und Hof und Familie und Ansehen und seine Frau und seinen besten Freund. Er muss raus aus dem Heiligtum, aus da, wo Gott angebetet wird, wo geopfert wird. Er muss in die Wüste, in die Welt, alleine. Und mit der Gewissheit, Saul jagt mich. Weißt du? Und was ist er da? Zwei Chancen hatte gehabt, Saul zu vernichten und sofort sich zu baden in Öl. Oder in Wein lieber. Oder in Milch. Ach, ist ja wurscht. Aber jedenfalls rauskommen aus dieser Dreckwüste, ne? Aus diesem Staub. Mit 600 Halunken dann irgendwann. Weißt du, David sagt, nee, hey, das ist der Gesalbte. Und Saul stirbt, sein größter Feind, der ihn immer nur umbringen wollte. Weißt du, und er fängt an zu weinen und er fängt an Buße zu tun und er fängt an ein Lied zu singen und zu sagen, ey, das erzählt ihr euren Kindern und den Kindern von euren Kindern. Saul soll niemals vergessen werden, was für ein großer Held er war. Krass. Ein wahnsinniges Herz. Voll das Bild für Jesus. Und voll das Bild für uns, wenn wir verändert werden, ne, in ihm. Kann mir jemand helfen, wo wir waren?
Also 19.
Danke. Und Asael jagt den Abner nach und er wich nicht von Abner, weder zur rechten noch zur linken. Da wandte sich Abner um und fragte, hey, bist du es, Asael? Er antwortete, ja, ich bin's. Abner rief zu ihm, hey, wende dich entweder zur rechten oder zur linken und greif dir einen jungen Mann und nimm dir seine Rüstung. Aber Asael, der wollte nicht von ihm ablassen. Da rief Abner wieder von Asael zu, hey, lass ab von mir, warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann noch deinem Bruder Joab unter die Augen treten? Als er sich aber weigerte, von ihm abzulassen, da stach ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speers in den Bauch, sodass der Speer hinten herausdrang. Autsch. Und er fiel dort und er starb auf der Stelle. Und wer zu dem Ort kam, wo Asael gefallen und gestorben war, der stand still. Diese Speere waren angespitzt. Und es war eine coole Taktik damals, wenn irgendein Verfolger auf dich zugerannt kommt oder so. Also entweder hast du einfach nach hinten gemacht oder du hast den Speer einfach nur in den Boden gesteckt und ist reingerannt. Rechnet man nicht mit. Weißt du, Abner hat ihn zweimal gewarnt und hat gesagt, hey, ich werde dich umbringen. Du hast keine Chance gegen mich. Hab einfach viel mehr durch, viel mehr Erfahrung. Such dir einen Jungen und fang klein an. Hey, aber Asiel ist nicht demütig, sondern er ist stolz. Ich will alles und zwar auf einmal. Jung und unerfahren, ne? Ungeduldig. Er stirbt dran. Und ich sehe das immer wieder, Leute, die zum Glauben kommen, oder schon eine Weile dabei sind, aber ungeduldig sind und nicht demütig genug, um Demut zu lernen, um Geduld zu lernen, um sich da drin zu üben. Im Gehorsam, in dem, was man gerade hat, die kommen immer zu Fall. Das ist einfach vorprogrammiert, das passiert so. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Vers 24. Aber Joab und Abisai, die jagten dem Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie zu dem Hügel Ammah kamen, der vor Giach liegt, auf dem Weg zur Wüste Gibeon, da versammelten sich die Söhne Benjamins hinter Abner her und bildeten einen Haufen und traten auf die Höhe des Hügels. Da rief Abner den Joab zu und sprach, Hey, soll denn das Schwert unaufhörlich fressen? Weißt du nicht, dass zuletzt eine Erbitterung entstehen wird? Und wie lange willst du nicht dem Volk sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Also Abner total blind, weil er bringt das alles ins Laufen. So ein, weißt du, und er steht vor Joab und sagt so ein, hey, wann willst du endlich aufhören, mich zu jagen? Weißt du, und da finde ich den Joab ziemlich cool, weil der Joab hört das und der sagt so, hey, wir hätten heute Morgen schon aufgehört. So, und wenn er nur gesagt hätte, so ein Aus, so ein, und das, was er macht, ist, er dreht sich um und die Schlacht hört auf. So ein, hey, manchmal ist es so einfach, zu seinem Verfolger, und leider sind das halt oft Geschwister oder der Ehemann oder die Ehefrau oder sonst wer, so einfach hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns jetzt sein. Hey, es macht irgendwie macht Spaß und es befriedigt irgendwie das Fleisch, so wenn man im Streit ist oder ne, so eine kleine Spießlein, ich weiß noch, mit meinen Eltern hatte ich das ständig so, oder immer noch manchmal, so ne, wenn du dich, es ist einfach, ich keine Ahnung warum, aber in dem Moment ist es einfach auch mal wohltuend, so irgendwie im Innersten so einfach freien Lauf zu lassen. So, und du weißt genau, eigentlich müsste ich jetzt ruhig sein, so, oder eine sanfte Stimme nehmen, so, aber du nimmst mit Absicht noch doofe Wörter und du hörst dir eigentlich zu und denkst dir die ganze Zeit so, ah, hätte ich mir schenken können, echt. So, und du weißt vorher schon, dass es viel schlimmer ist, die Spannung viel mehr steigt, so, und du machst es trotzdem. Hey, aber so ist Jesus halt nicht. So, Jesus sagt, hey, wenn du zum Gottesdienst kommst, um zu opfern und Gemeinschaft zu haben, und du hast irgendwas gegen deinen Bruder, so, hey, dann mach vorher deinen Frieden mit dem und dann kommst du in den Gottesdienst. Hey Gott, das ist super wichtig, dass wir in Einheit sind. So, und dass wir es nicht zulassen, dass Bitterkeit die Gemeinschaft zerstört. So, dass wir es zulassen, sodass dass wir getrennt sind von der Liebe Gottes. Weil dann sind wir getrennt von Gott. So, und ich lerne das jetzt durch die Ehe richtig stark, so auf diese kleine Stimme mehr und mehr zu hören. So dieses, naja, das sagst du jetzt besser nicht. So, und dann einfach Klappe zu halten und zu sagen, ich würde jetzt am liebsten sagen, weil das ist die Wahrheit. So, aber ich sag's jetzt nicht und dann weiß ich, dann hört's auf. Es ist viel besser, so einen Streit zu schlichten, als ihn anzufachen. Joab sprach, Vers 27, so wahr Gott lebt, wenn du nicht gesprochen hättest, dann hätten sich das Volk schon an diesem Morgen gehabt. Vers 28, schon. Und Joab stieß in das Schafhorn und alles Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach. Und sie kämpften auch nicht mehr. Abner aber und seine Männer, die marschierten die ganze Nacht durch die Araba. Und sie überschritten den Jordan und durchzogen die ganze Schlucht und kamen nach Mahanachim. Joab aber, der kehrte um von der Verfolgung Abners und versammelte das ganze Volk. Und es fehlten von den Knechten Davids 19 Mann. Und Asael. Der war ja jetzt auch gerade tot durch den Speer. Also 19 Mann und Asael. Aber die Knechte Davids, die hatten von Benjamin und unter den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Es ist ein. Guck dir den Abner an. Er ist ein gutes Bild für die menschliche Natur. Weißt du, er wünscht sich eine hohe Position, eine hohe Stellung. Mit Geld, mit Macht, mit Ruhm und Einfluss. So ein. Und er setzt das durch. Ne? Er nimmt alle Fäden, die er hat, so ein, und setzt es das durch, dass er dorthin kommt in diese Position. So, das ist keine geistliche Leitung dann, sondern eine weltliche. Und dann noch zur anderen Seite zu David. So, und David, der hat eine geistliche Leitung. So, der hat viel weniger Männer, aber das ist nicht wichtig. So, er geht durch harte Zeit und noch durch eine harte Zeit und noch durch eine harte Zeit, so, aber jedes Mal mit einem Sieg. Ja, und diese harten Zeiten, die machen ihn stark. Und die machen auch seine Männer stark. Wir haben auch gelesen, am Anfang, dass David seine Männer lehrt. In Gott. So, ist der Hammer. So, weißt du, genießt diese Zeiten erinnere dich dran, so, weil Gott sagt, so ein, die Macht sind nur dazu da, um uns zu stärken, und zwar für den nächsten Schlag, der kommt. So, und uns fähig macht, so Freude zu haben, auch in schweren Zeiten. Weißt du, und das ist so atemberaubend, wenn ich jetzt mit Gott gehe und einfach sehe, im Vergleich zu meinem altes Leben ohne ihn und mein neues Leben mit Jesus. Ich habe die gleichen Kämpfe. Ich habe als Christ noch mehr Kämpfe. So, und irgendwie war es viel entspannter, als Mensch zu leben, als Nicht-Christ. So, und ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich konnte alles machen, worauf ich Lust habe. So, ja, war fun. So, und ich hatte Frauen, ich hatte Drogen, ich hatte Geld, ich hatte alles. So, und ich meine, es war entspannter. So, und Satan hat mich in Ruhe gelassen. So, und weißt du, und dann komme ich zu Jesus, gebe ihm mein Leben und denke, oh, jetzt habe ich ein neues Leben und alles wird ganz easy und viel besser, weil Gott ist der Mächtigste überhaupt. Und was passiert? Gott hat eine Berufung für mein Leben, so, und Gott fängt an, mich für diese Berufung vorzubereiten, und er schickt eine schwere Zeit nach der anderen. So, und dann kommt Satan noch, weil er sieht und weiß, so, dass Gott mich benutzen will, um Menschen zu erreichen. So, weißt du, und kommt mit seinen Angriffen noch dazu und verstärkt das alles. So, hey, aber durch jede Woge gehen wir mit Sieg, weil Jesus ist unser Sieger und unser Überwinder. So, weißt du, und stärkt das. Ey, das ist so Hammer. Ich hatte ein Leben ohne Gott und ich hatte Winde und ich hatte Kämpfe. So, hey, aber die haben mich zerbrochen. Die haben mich schwächer gemacht. So, die haben mich zu einem Punkt gebracht, wo ich am Ende war. Denn so ist es bei allen Menschen. Jeder Mensch ohne Gott wird zerbrechen, wenn das Leben zu schwer wird. So, wir haben ein Leben mit Gott. So, wir haben ein neues Leben, so, das wir voll auskosten können. So, weißt du, und je schwerer das Leben wird mit Jesus, so, desto mehr werden wir gestärkt und erbaut. So, und das ist der Hammer. Es passiert genau das Gegenteil, obwohl es viel härter wird. Ja, und das haben wir in Gott. Und manchmal muss man sich nur daran erinnern, weil man das halt schnell vergisst. So, manchmal guckt man nur auf seine Umstände und Situationen und guckt auf die Sachen, die man nicht hat oder die man hat und dann loswerden will. So, und man wird frustriert und traurig. So, aber man verliert total den Blick, dass Jesus schon alles bezahlt hat, wir schon den Sieg haben und er uns da durchführen wird. So, weißt du? So, und dass es nur ein kurzer Aufenthalt ist, um uns was zu lernen. So, Jesus verurteilt uns nicht mehr, weil wir Sünder sind. Jesus verurteilt uns nicht mehr, weil wir in der Sache oder in der immer wieder fallen. So, auch wenn wir begehren, selbst wenn wir ein großes Amt begehren oder sonst was. So, Jesus hat uns angenommen, da waren wir noch gar nicht verändert. So, er hat damals für alles bezahlt. So, ihm geht es jetzt nicht mehr darum, so dass wir das nicht mehr tun, sondern ihm geht es darum, dass wir bis zum Schluss als Sieger durchgehen. Ja, und Sieger bist du nur dann, wenn du auf Jesus guckst und vertraust. Hey, und Gnade wird uns verändern. Das hat mir damals mein Pastor gesagt, als ich zum Glauben kam, und ich bin dem so dankbar dafür. Er hat gesagt, so, das Einzige, was du zu tun hast als Christ, ist, such die Gnade von Gott. Halt Ausschau auf die Gnade. So, weil dann wirst du die Liebe erkennen, so, und dann wirst du erkennen, so, wie schön er ist, und dann wird sich dein Herz vergrößern ihm gegenüber, so, und dann aus dieser Liebe heraus, du wirst dich einfach verändern. So, halte einfach nur darauf Ausschau, nicht der Beste zu sein, nicht der Teufel zu sein, so, bleib auf dem Boden, sei ehrlich mit Gott und mit den anderen, sei ehrlich mit dir, so, aber schau nach oben auf Jesus, weil er lächelt immer. So, und vertraue darauf, dass er alles das, was stört in deinem Dienst, den Gott dir gegeben hat, so dass er das dann schon wegnimmt zur richtigen Zeit. Ja, aber verliere nie den Blick von Jesus. Und es war. Und Jesus hat genau das Gleiche zu uns gesagt. Hey, guck nach oben und der Rest hier unten, alles, was das betrifft, der passiert einfach. Dafür ist gesorgt, Gott sorgt dafür. Brauchen wir uns nicht drum zu schämen. Guck nur nach oben und verliere deinen Blick nicht. Hey, und der Rest passiert. Und das ist ein Segen, den wir haben. Den hat Saul leider nie kennengelernt und auch sein Sohn nicht, also außer der Jonathan. Ja, und wir dürfen das. Und David, das ist schon. So ein, hey, lass dich berühren von Gott und verliere es nicht. Hey, es ist das Wunderschönste überhaupt, dass wir Jesus haben. So ein, also lass dich mit der Kraft erfüllen. Eigentlich wollte ich Kapitel 3 heute noch machen, aber ich lasse es. Ja, ich danke dir für deine Liebe und für deine Gnade und ja, für deine Zeit. Und, ja, du bist wunderbar. Ich danke, dass du uns nicht verlässt, dass wir nicht einsam irgendwie durchlaufen durch unser Leben. Und, ja, ich möchte mehr und mehr vertrauen und auch wenn es schwer fällt. Thank you. Ja, Amen.